Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, live vom Roten Sofa wünschen wir Ihnen einen schönen Mittwoch. Ja, er ist Hochschullehrer des Jahres 2024, Experte in Sachen Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie, Professor Dr. Berthold Meyer und eben gebürtiger Hamburger, der Fischbrötchen liebt, haben wir uns sagen lassen. Und dementsprechend, ich weiß nicht, wir haben uns aufs Du geeinigt, ob du vorher dazu gekommen bist, ein Matjesbrötchen zu essen?
Heute noch nicht tatsächlich, aber ich würde, also wenn ich darf, jetzt auch nicht sofort reinbeißen.
Kannst du dann später.
Ich freue mich aber sehr.
Ja, die Frage ist ja bei so einem Fischbrötchen, du wohnst ja eigentlich in Berlin und Chemnitz. Ja. Schmeckt das in Berlin anders? Schmeckt es genauso?
Nee, die können das nicht. Also so ein richtig guter Matjes. Es gibt einen Stand in Leipzig, die können das auch gut, aber ansonsten, nee, es muss dann doch in Hamburg sein.
Aber sind wir da nicht auch schon bei den Unterschieden, um die es heute gehen soll, im Kopf? Das kennt man aus dem Urlaub. Voll. Man kommt zurück, bringt irgendwie einen Wein mit, ne, und der hat da so toll geschmeckt. Dann sitzt man im eigenen Garten und denkt sich, die Ploche habe ich getrunken. So, also,
ja gut, ne? Aber es ist auf der einen Seite ist es der Kontext, der ganz viel ausmacht. Ne? Also im Flugzeug schmeckt der Orangensaft oder der Tomatensaft auch anders als unten. Aber es sind zum anderen natürlich auch die Stereotype, die uns so stark beeinflussen. Und dazu habe ich ja nun auch ein bisschen was geschrieben.
Unser Gast heute live auf dem roten Sofa, Professor Dr. Berthold Meyer. Und Janice D'Souza stellt Ihnen unseren Gast jetzt vor.
Eine bunte, vielfältige Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt sind. Den einen gilt das als erstrebenswert, bei anderen sorgt es für Unbehagen. Warum, weiß Professor Berthold Meyer.
Es ist häufig eher unangenehm, mit Menschen zu tun zu haben, bei denen man das Gefühl hat, oh, der oder die ist aber irgendwie ganz anders als ich.
Das liegt auch an unserem psychologisch bedingten Umgang mit Unterschieden. Berthold Meyer kam ohne linken Unterarm zur Welt und weiß, wie es ist, als anders wahrgenommen zu werden.
Die meisten versuchen so zu gucken, dass sie denken, dass ich es nicht merke, dass sie gucken. Aber ich merke es halt trotzdem.
In seiner Freizeit legt er als DJ in Techno-Clubs auf. Als Psychologe erforscht er, warum uns der Umgang mit Unterschieden so schwer fällt und wie wir den Teufelskreis aus Vorurteilen durchbrechen können. Professor Berthold Meyer.
Ja, nochmal herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Dein Buch Anders geht ja auch gleich mit dem Kapitel los, wo es eben um dich geht, wo es um das Anderssein geht. Wann empfindest du das denn?
Naja, man empfindet immer Andersartigkeit, wenn wir merken, dass uns andere Menschen entweder weniger zutrauen, als wir uns selber eigentlich zutrauen, oder uns so behandeln, dass wir spüren, sie finden uns kalt und unangenehm.
Aber jetzt bei dir, wenn wir jetzt kurz mal dabei bleiben, weil das Erste geht ja, ja, es geht um deine sichtbare Behinderung. Du sagtest gerade, ja, du merkst, die Leute gucken drauf.
Ja, ja.
Ne, und sagen dann irgendwie, die,
also wir haben alle ein total feinfühliges Sensorium für solche Momente und das habe ich auch. Ne? Also die Leute schauen einfach und es ist das Behandeln. Ne? Also was mir passiert, irgendwie du gehst ins Restaurant und ich bestelle ein Stück Fleisch und dann bringt der Kellner irgendwie den Teller und dann ist es schon klein geschnitten. So, ja? Und also,
ohne dass du drum gebeten hast.
Ohne dass ich drum gebeten habe. Ich kann sehr gut mit Messer und Gabel umgehen. Ne? Mhm. So, aber es ist dieses, ne, das ist auch so was Mitleidvolles, es hat so was von oben herab. So. Und wir haben halt so ein ganz feines Sensorium für so behandelt werden. Ich meine, geh mal mit nur einem Arm, gerade so als Teenager, im Freibad im Sommer irgendwie, ne, ins Schwimmbad, da brauchst du wirklich ein dickes Fell. Ja? Weil so Andersartigkeit ist nicht positiv konnotiert, meistens. Und das spüren wir.
Wie hast du dich da resilient aufgestellt?
Ja, puh, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich habe mir dann ein total dickes Fell zugelegt und es war ganz einfach und so. Es war ein langer Prozess, muss ich sagen. Und auch manchmal komme ich noch in Situationen, die mir wirklich auf die Nerven gehen. Bei mir hatte das viel irgendwie damit zu tun, dass ich irgendwann angefangen habe, Prothesen zu bekommen, die nicht mehr so den Charme eines Sanitätshauses der 70er Jahre verströmen, sondern eher so auf dem technischen Stand der Zeit sind. Und es ist interessant, weil das verändert von jetzt auf gleich, wie Leute mit einem umgehen. Ne? Früher war das häufig so was Schamhaftes, wo man so merkt, so, das ist den Leuten irgendwie unangenehm. Und seitdem ich irgendwie Prothesen trage, die eher so aussehen, gerade so Kinder und Jugendliche, es ist häufig so ein positiv konnotiertes Interesse. So, oh, cool, was hast du denn da? Und das ist wirklich absurd, weil cool ist halt das Gegenteil von behindert. Und das zeigt mir aber auch, wie leicht sich auch so Stereotype ändern lassen. Und das sind so Geschichten, die erzählen mir halt auch ganz viel darüber, wie unsere Wahrnehmung und wie unsere Psyche auch funktioniert. Ne? Und deswegen fange ich so mit diesen Beispielen an, so ein bisschen auch vor dem Hintergrund meiner Lebensgeschichte, um da in das Thema einzuführen.
Ich möchte noch mal ganz kurz da einhaken, weil du sagtest, manchmal nervt mich das. Ja, was nervt dich?
Naja, eine Behinderung zu haben ist aus zwei Gründen doof. Das eine ist, bestimmte Dinge kann man einfach nicht so gut wie mit ohne Behinderung. Machen wir uns nichts vor. Ne? Und es sind so, häufig sind es nur so Kleinigkeiten im Alltag. Ne? Dann stehst du irgendwie auf einer öffentlichen Toilette und dann ist da wieder einer dieser Handtuchspender, die nur funktionieren, wenn man mit beiden Händen zieht. Und ich meine, das kann ich schon auch, aber es ist halt immer irgendwie so ein bisschen mühselig. Einfach wenn der Alltag so gebaut ist, dass so ganz natürlich irgendwie das Vorhandensein von zwei Händen irgendwie vorausgesetzt wird. Aber das andere ist eben, wie einen Leute behandeln. Und das ist eben so dieses Mitleidige von oben herabige, irgendwie sei es irgendwie einer Sicherheitskontrolle im Flughafen, wo mir ständig irgendwie Leute anbieten, irgendwie den Reißverschluss von meinem Koffer wieder zuzumachen, nachdem ich ihn aufgemacht habe, obwohl ich das selber kann und so. Und es ist ja immer nett gemeint, ne? Ich verstehe mich nicht falsch. Ich mache den Leuten gar keinen Vorwurf, aber auf Dauer nervt es halt schon so ein bisschen.
Das ist so ein bisschen dieses Übergriffige. Ne? Aber woher kommt dann bei vielen die Unsicherheit? Du sagst ja, man denkt in Stereotypen.
Ja.
Woher kommt diese Unsicherheit oder warum will man helfen dann in dem Moment?
Stereotype haben eine oberflächliche Botschaft, sowas wie Deutsche sind pünktlich und alte Menschen sind schwerhörig. Aber im Kern von einem Stereotyp ist eine Zuschreibung von Wärme. Sind diese Art von Menschen eher gut oder eher schlecht? Und Kompetenz. Können die was oder können die nix? Und wir selber halten uns alle für warm und kompetent. So. Und jetzt, wenn ich aber so von oben herab behandelt werde, ne, dann zeigt mir das, ich bin in den Augen der anderen, Klammer auf, der Gesellschaft, Klammer zu, nicht kompetent. Das heißt, ich erlebe immer diese Diskrepanz zwischen, wie ich mich selber sehe und sehen möchte und wie mich die Gesellschaft sieht. Das ist die gleiche Erfahrung, die Menschen machen, die nicht in Anführungszeichen biodeutsch aussehen, wenn sie gesagt bekommen, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Was da nämlich eigentlich drinsteckt, ist, ich bin davon ausgegangen, dass du nicht kompetent bist. Und jetzt bin ich positiv überrascht, dass du es doch bist. Das ist vielleicht nett gemeint, aber da ist immer dieses in Richtung der Inkompetenz sprechen mit drin.
Wobei, das habe ich gerade gedacht, man sagt ja oft mal, Mensch, das hätte ich gar nicht von dir gedacht. Also so diese Schubladen haben wir ja alle.
Voll.
Also,
und da ist es aber ein großer Unterschied, ob ich sage, das hätte ich nicht von dir gedacht, so wie ich dich kenne, als einzigartigen Menschen mit all deinen Facetten. Und das ist völlig in Ordnung. Ne? Oder ob ich das einfach sage, aufgrund einer Schublade, in die ich dich reingetan habe, obwohl ich dich gar nicht kenne. Das ist ein großer Unterschied. Und also, versteh mich nicht falsch. Stereotype müssen nicht alle geändert werden. Stereotype sind der Datenkomprimierungsalgorithmus unseres Kopfes. Die machen uns das Leben leichter und die sind auch sehr, sehr nützlich im Alltag. Problem wird es, wenn sie zu
Diskriminierung. Also ganz kurz, um da einzuhaken, damit ich mich nicht überfrachte mit Eindrücken oder warum?
Wir können uns nicht von allen Menschen um uns herum alle Einzelheiten merken. Das ist viel zu kompliziert. Und deswegen machen wir uns das Leben einfacher. Wir klumpen Dinge, die wir wahrnehmen, besonders Menschen, zusammen zu Oberkategorien. Schubladen, das sind dann die Stereotype. Und wir merken uns nicht von jedem Menschen alles Detail, sondern wir merken uns nur, zu welcher Schublade gehört der Mensch. Und dann machen wir Rückschlüsse von den Eigenschaften der Schublade auf die Menschen. Und das ist nützlich, weil es Aufwand spart. Das Ziel unserer Wahrnehmung ist nicht Präzision. Das Ziel unserer Wahrnehmung ist Effizienz. In der Psychologie nennen wir das den kognitiven Geizhals. Wir versuchen mit so wenig Mühe wie möglich durchs Leben zu gehen. Und dabei werden wir dann aber auch blind für Unterschiede und für die feinen Schattierungen, insbesondere wenn wir unter Druck sind, insbesondere wenn es stressig ist, insbesondere wenn wir auf Autopilot fahren.
Und dadurch kommt es auch, dass wir das am angenehmsten finden, wenn wir merken, jemand tickt so ähnlich wie wir, dass wir uns demjenigen mehr öffnen oder lieber um uns herum haben?
Na, das hat tatsächlich noch andere Gründe. Wir haben eine total starke eingebaute Vorliebe für Ähnlichkeit. Und das liegt auch daran, dass wenn wir jemanden anders treffen, bei dem wir das Gefühl haben, ah, du bist so wie ich, dann fühlt sich das deshalb gut an, weil es uns zeigt, es ist okay zu sein, so wie ich bin, weil da ist noch jemand, der so ist, wie ich bin. Es ist eine Selbstbestätigung und es aktiviert tatsächlich unser Belohnungssystem im Gehirn. So. Und das ist einer der Gründe, warum wir so eine eingebaute Präferenz für Ähnlichkeit haben. Und nochmal, all das ist völlig normal. Ja, so sind wir angelegt, so haben wir uns über die Jahrtausende entwickelt. Aber das passt gerade in unserer heutigen, sehr polarisierten und auch sehr herausfordernden Welt nicht immer gut dazu, um mit Andersartigkeit besonnen und gelassen umzugehen.
Und da haben wir jetzt auch ein Beispiel, denn Anderssein ist für viele Menschen ein großes Thema. Und meine Kollegin Annalisa Lohmann, die hat 3 von ihnen getroffen.
Shoppingtag mit den Mädels. Violetta aus Thüringen zieht heute mit ihren Freundinnen durch die Hamburger Innenstadt.
Also das sind mir tatsächlich die Absätze zu breit. Gell? Das wird mir schon, also es wirkt jetzt nicht männlich, aber es wirkt mir zu wuchtig.
Nicht männlich, weiblich wirken, weiblich sein. Ein Wunsch, der Violetta und ihre Freundinnen vereint. Auch das ist Violetta, wenige Stunden zuvor. Biologisch ein Mann, heterosexuell, 55 Jahre alt.
Ungefähr im Alter von 10 Jahren habe ich das erste Mal das Verlangen gespürt, mich weiblich zu kleiden. Ich habe in Mamas Kleiderschrank auch nach Klamotten gesucht. Das habe ich tatsächlich am Anfang gedacht, dass ich was Verbotenes mache. Gell? Weil ich auch niemanden kannte, der das sonst gemacht hat. Gell?
Violetta fühlt sich allein, hat Angst, erwischt zu werden. Doch die Sehnsucht nach Weiblichkeit bleibt. Mehr als 40 Jahre lang unterdrückt sie die, lebt sie nur zu Hause aus, bei abgedunkelten Fenstern. Verheimlicht es sogar vor ihrer langjährigen Partnerin. Die Beziehung geht in die Brüche. Vor etwa einem Jahr findet Violetta über das Internet schließlich Gleichgesinnte und Karins Atelier Schwesternzeit in Hamburg. Karin ist darauf spezialisiert, Männer optisch zur Frau zu machen. Wenn es gelingt, spricht man von gutem Passing.
Die Akzeptanz in der Gesellschaft ist halt das A und das O für das innere Selbstwertgefühl. Also ich achte heute darauf, dass das Passing einfach stimmt, dass sie so gelesen wird wie jede andere Frau, dass sie überhaupt nicht auffällt.
In diesem Atelier muss sich Violetta nicht erklären. Ihre Wünsche sind hier vollkommen normal.
Ansinnen ist, dass du hier schmale Wangenknochen bekommst.
Ja. Ne?
Anderthalb Stunden Wimpern kleben, pudern, Lippenkonturen. Bis Inneres und Äußeres endlich zusammenpassen.
Also mir kamen schon fast die Tränen, weil es so schön ist, weil ich so schön aussehe. Und das macht mich schon wieder glücklich und auch zufrieden. Ich fühle mich einfach gut jetzt.
Männer, die zu Frauen werden, ob als gelegentliche Rollenwechsler oder Transfrauen, längst gehören sie zum Straßenbild dazu. Doch die Akzeptanz nimmt ab, sagt Violettas Freundin Marien.
Es gibt in den letzten Jahren natürlich immer mehr Anfeindungen. Es erfordert Mut, tatsächlich dann so zu leben und so unterwegs zu sein, wie man das gerne möchte. Und ja, schön wäre, wenn wir eine Gesellschaft oder eine Welt hätten, in der Anderssein keinen Mut erfordert.
Bei ihnen allen war die Angst vor Ablehnung groß. Doch ein Outing irgendwann unumgänglich.
Ja, im Grunde gibt es ja keine andere Alternative. Ich kann ja nicht so leben, wie andere das wollen. Das funktioniert ja nicht.
Violetta hat ihren Mut zusammengenommen, Freunden und Familie von ihrer Weiblichkeit erzählt und inzwischen ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. So fühlt es sich für sie endlich richtig an.
Das Leben ist kurz. Nutze die Zeit und macht, was euch glücklich macht.
Schön, ne? Kann man so stehen lassen. Ja. Ist auch, worum dein Buch geht, anders. Sag mal, warum ist es uns so wichtig, was andere von uns denken?
Weil das ein psychologisches Grundbedürfnis ist. Wir gehen in der Psychologie davon aus, dass das Bedürfnis danach, in den Augen anderer etwas zu bedeuten, das ist das, was wir Anschlussmotiv nennen. Und es ist eben nicht nur Kontakt zu anderen, sondern es ist eben jemandem anders was zu bedeuten. Dass das wirklich wie so ein angeborenes menschliches Grundbedürfnis ist. Und wenn das nicht befriedigt wird, nehmen wir Schaden. Deswegen ist das so wichtig.
Ja, was wir auch gerade im Beitrag gehört haben, es braucht Mut, sich so zu zeigen.
Voll.
Mut, anders zu sein. Jetzt, die Anfeindungen nehmen zu.
Ja.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wir alle am liebsten in unserer Gruppe sind, wo wir uns wohlfühlen, unser Selbstwert gestärkt wird. Was meinst du, warum nimmt das zu?
Ja, warum wird es schwieriger, anders zu sein? Warum nehmen Anfeindungen gegenüber Transmenschen, gegenüber LGBTQ zu? Das hat viele Gründe. Und das hat viel mit unserer Gesellschaft zu tun und damit, wo wir uns so als Gesellschaft hinentwickeln. Wir, auf der einen Seite gibt es immer mehr ganz reale Bedrohungen. Ja, wir haben Klimawandel, Kriege und so weiter. Die Zukunft wird immer bedrohlicher und immer schwieriger vorherzusehen. Und dazu kommen auch politische Kräfte, deren Hauptwerkzeug in der politischen Kommunikation das permanente Inszenierung von Bedrohung ist. Mhm. Da wird also zum Beispiel ist ein rechtspopulistisches Narrativ über die Sichtbarkeit von Transmenschen, so wie wir sie gerade im Beitrag gesehen haben, das ist Frühsexualisierung unserer Kinder. Da geht es doch überhaupt nicht um Sexualität. Da geht es einfach darum, dass Menschen gerne so sein möchten, wie es für sie innerlich passt. Es schadet doch niemandem. Ja? Das ist einfach eine andere Art zu sein. Und sie ist natürlich selten und für viele ungewohnt. Aber wir leben in Zeiten, in denen die Häufigkeit normiert ist. Das, was häufig ist, ist in Anführungszeichen normal, im Sinne von natürlich, im Sinne von gut. Und das, was selten ist, ist unnormal, im Sinne von negativ konnotiert.
Aber was löst das denn aus? Weil es könnte doch jedem egal sein. Es ist doch egal, wie jeder rumläuft. Nee,
das ist eben nicht egal. Sondern, also, das könnte so sein, aber die häufige Erzählung über diese Menschen, wie wir sie gerade gesehen haben in dem Beitrag, denen es ja bloß darum geht, ihr eigenes Glück und ihre eigene Vorstellung von einem guten Leben zu verwirklichen. Mehr ist es ja nicht. Aber uns wird erzählt, dass das eine Bedrohung ist für uns, für unsere Werte, für unsere Kultur und so weiter und so weiter. Diese Leute werden, es ist nicht mal nur zum Sündenbock gemacht. Sie werden als ein Symbol hochstilisiert dafür, dass die in Anführungszeichen normalen Menschen weniger wert sind auf einmal. Mit anderen Worten, Identität wird auf einmal zu so einem Nullsummenspiel. Ich kann nur noch dann mich in meiner Gruppe gut fühlen, wenn andere Leute gleichzeitig abgewertet werden. Mhm. Und das ist wirklich krass. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Narrative, also solche Erzählungen, solche Geschichten über Frühsexualisierung, gerade im Kontext von irgendwie Transmenschen, die einfach nur existieren wollen, die verbreiten sich extrem gut über die sozialen Medien.
Aber woher kommt dieses psychologische Bedürfnis, mich drüber zu stellen? Also warum muss ich mich aufwerten?
Naja, also wir haben alle den Drang nach einem hohen Selbstwert. Und das hat was mit unserer sozialen Identität zu tun. Wir alle antworten auf die Frage, wer bin ich, mit auch Gruppenzugehörigkeiten.
Auch mit Vergleichen dann?
Ja, das ist, pass auf, das ist eingebaut. Mhm. Ne? Also wer bin ich? Und dann kann ich sowas sagen, ich bin Hamburger, ich bin Professor, ich bin Psychologe, ich bin behindert. Und aus all diesen Dingen speise ich meinen Selbstwert. Und zwar auf eine positiv konnotierte Art und Weise. Und ja, auch zur Zugehörigkeit zur Kategorie von Behinderung. Und das führt aber in der Regel dazu, dass ich die anderen dann auch automatisch erstmal abwerte. So funktioniert das. Die Aufwertung der Eigengruppe geht immer auf Kosten der Abwertung der Fremdgruppe. Das ist ganz normal. So. Das ist aber eigentlich noch nicht so schlimm, solange es nicht zu Diskriminierung führt. So. Und jetzt hast du aber den Auftritt des Rechtspopulismus, der uns erzählt, pass mal auf, es gibt so die Mehrheit, ja, die in Anführungszeichen normalen Leute, und es ist immer sowohl ethnisch als auch weltanschaulich konnotiert, da wird auch eine Identität geschaffen, ein ganz großes Identitätsangebot, dass wir, die schweigende Mehrheit, die hart arbeitenden Leute, so, ne? Ja. Und dann im nächsten Satz wird, seht ihr, und das ist bedroht. Die werden jetzt bedroht von denen da oben. Und das bleibt dann auch häufig so vage. Und die Tatsache, dass die da oben für all die anderen, die Transpersonen, die Geflüchteten, die Ausländer und, so viel tun, das zeigt doch eigentlich nur, dass sie für uns eigentlich nichts als Verachtung übrig haben. Und das, ne, siehst du, und da wird die Inszenierung von Bedrohung von Identität zum wesentlichen Hauptwerkzeug von Populismus. Und das passt so gut dazu, wie unsere. Das ist ein so attraktives Angebot.
Ja, und ein einfaches dann in dem Moment, also ist das auch so ein bisschen, weil ich Sehnsucht nach einer Ordnung habe, je mehr um mich herum anders wird?
Total. Also ich meine, wer fühlt sich denn von diesen Geschichten angesprochen? So. Ich bin der festen Überzeugung, dass viele Leute, die ihr Kreuz ganz weit rechts außen machen, nicht im Wesenskern Rechtsextremisten sind, sondern dass dieses vermeintliche Angebot eine psychologische Funktion hat. Und das ist die Befriedigung von psychologischen Grundbedürfnissen. Schau mal, wir haben so viele Leute in der Welt, die das Gefühl haben, verdammt, ich bin eigentlich nicht da, wo ich sein sollte, wo ich gerne wäre. Ja, das heißt, so ein verletztes Kompetenzmotiv.
Aber woher habe ich das?
Naja, also wenn ich es hart formuliere, ist, würde ich sagen, also es ist der Wesenskern des rechten politischen Spektrums, dass man daran glaubt, dass es eine natürliche Ordnung der Dinge gibt, wo bestimmte gesellschaftliche Gruppen über anderen stehen. Und das ist auch richtig so und das ist auch natürlich so und das gehört sich so. Und dazu gehört zum Beispiel die Überzeugung, dass mit Verlaub Männer mehr zu sagen haben als Frauen. Weil Männer, ne, klassischerweise die sein sollten, die providen, ne? Also die das Geld nach Hause bringen und so. Ne? Traditionelles Männlichkeitsbild. Mhm. So. Und jetzt bin mal angenommen, ich bin jetzt ein Mann, der sich sehr stark mit diesem traditionellen Männlichkeitsbild identifiziert. Und ich habe aber das Gefühl, in meinem Leben läuft es nicht so wirklich rund. Ich bin nicht irgendwie da, wie es diesem Stereotyp eigentlich entspricht. Ich passe nicht so richtig dazu, dass ich sollte eigentlich oben sein, aber so richtig oben bin ich nicht. Mhm. Und was folgt daraus? Und jetzt gibt es einen neoliberal angehauchte Sozialdemokratie, die einem sagt, na, wenn du nicht oben bist, dann ist es auch ein bisschen deine Schuld. Mhm. So, und jetzt auftritt des Populismus, der sagt, nee, erstens, das Gefühl, was du hast, das ist total richtig und das stimmt auch. Und dass du nicht oben bist, das ist nicht deine Schuld. Du bist ja nicht schuld, das ist deren Schuld. Und wir machen dir jetzt hier ein Angebot. Komm in unsere Gemeinschaft und wir können hier gemeinsam was für uns bewegen. Mhm. Scham wird ersetzt durch Stolz und Status, Zugehörigkeit, Kompetenz. Das zahlt auf wesentliche psychologische Grundbedürfnisse ein. Und deswegen ist das so erfolgreich. Und dann müssen wir uns im demokratischen politischen Spektrum schon fragen, was ist denn eigentlich unser emotionales Angebot? Was ist denn das Gegenangebot, das genauso attraktiv ist auf so einer Emotion?
Ja, und gerade das ist ja auch Großthema, dass du eben auch sagst, diese Stereotype, diese Narrative, dass man das alles in Frage stellt. Dass man guckt, ne, wie kann ich das positiv auch vergleichen. Wir kommen jetzt zu einer Geschichte. Bei dir ist es so, wir haben schon drüber gesprochen, deine sichtbare Behinderung, wodurch du auch immer wieder irgendwie in Schubladen gesteckt wirst.
Nur dadurch, ja.
Genau, hast du, ja, nicht nur dadurch, ja. Genau, dazu kommen wir auch gleich noch. Du hast das von Geburt an.
Ja, genau, ich bin ohne den linken Unterarm zur Welt gekommen.
Genau, wir kommen aber jetzt zu einem Mann, Thomas heißt er, der ist seit Anfang diesen Jahres, ist es so, dass er durch einen Arbeitsunfall, also unverschuldet, beide Unterarme verloren hat. Und der muss sich jetzt mit 60 Jahren ganz neu zurechtfinden im Leben. Petra Werns hat ihn getroffen.
Thomas Oehnschläger hat bei einem Arbeitsunfall beide Unterarme verloren. Seit einem halben Jahr trainiert er nun, um mit seinen Prothesen klarzukommen.
Ich halte dann meine Hand immer irgendwo fies hin, um es für dich schwierig zu machen.
Das ist ja kein Problem.
Nee, ich weiß.
Seine rechte Prothese ist für feinmotorische Bewegungen ausgelegt.
Und gib noch mal hinterm Kopf den nächsten, bitte.
Moment.
Er steuert sie, indem er Muskeln in seinem Stumpf anspannt.
Und perfekt.
So ein Training lässt sich mit dem Erlernen eines Musikinstruments vergleichen.
Hier nach vorne, super. Das sind Sachen, die man lernen muss, sehr intensiv. Teilweise auch mit viel Frustrationstoleranz, außer bei ihm. Er ist einfach so ein Kerl, der das unheimlich schnell lernt. Viele Leute, wenn die das erste Mal die Prothese anziehen, merken so, Mist, es ist vorbei. Da wächst nichts wieder nach. Die Hände werden nie wieder da sein, wo die wirklich häufig einen Zusammenbruch haben. Und wo wir auch immer schon im Vorwege mit den psychologischen Kolleginnen und Kollegen sprechen und sagen, seid bitte mal in der Nähe, seid mal da.
Mein Wille war eben halt, dass ich nicht mehr zurückschaue. Es bringt nichts mehr, die Hände gibt es nicht wieder. Dass ich nur nach vorne geschaut habe. Das ist mein eiserner Wille. Ich bin Kämpfer, immer schon gewesen.
Im Unfallkrankenhaus Boberg wird der Fahrer eines Recyclingfahrzeugs für Altpapier bereits seit Anfang des Jahres behandelt. Er wurde mit dem Rettungswagen eingeliefert nach einem Unfall an seinem Fahrzeug. Schuld war eine Fehlfunktion.
Ich habe auf der Rampe gestanden und die ist mit mir hochgegangen, ohne dass ich irgendeinen Knopf gedrückt habe. Und ich bin praktisch in die Presse reingeflogen mit den Händen. Sie hat die praktisch dadurch komplett abgehackt. Sagen wir.
Das berufsgenossenschaftliche Klinikum ist spezialisiert auf Hand- und Armverletzungen und ihre Rehabilitation. Visite bei den behandelnden Ärzten.
Also insgesamt ein Sehr schönes Ergebnis. Ne?
Wichtig ist, dass Sie das Gefühl haben, Sie können mit der Versorgung jetzt sozusagen Ihr, ich kann mal sagen, Ihr altes Leben natürlich nicht in dem Umfang, ne, wieder aufnehmen, aber Sie das, was Sie im Moment brauchen fürs tägliche Leben, also Essen, ne, Körperpflege, wie auch ja. immer, mit Einschränkungen, dass Sie das sozusagen, dass Sie Ihre Selbstständigkeit behalten und dass Sie natürlich, wenn es optimal geht, eben auch Ihre Hobbys oder Ähnliches wieder ausüben können.
Die linke Hand ist auf Grobmotorik und Kraft ausgelegt.
Ja, das ist, also ich finde, das ist sehr crazy, wenn sie die Hand so dreht. Das kann ja kein normaler Mensch kann ja so eine die Hand so drehen. Ja,
der Aufsatz der Prothese kann ausgetauscht werden.
Das sieht immer sehr martialisch aus, wenn man so an der Hand rumdreht, aber
Hilfe werde ich immer brauchen, weil es geht wirklich nicht mehr alles.
Es fängt eben mit Sachen an, wie die Wohnung muss umgebaut werden, im Sinne von das Türöffnungssystem muss sein, weil so mit Prothesen Schlüssel zu bedienen ist möglich, aber wahnsinnig anspruchsvoll. Und da gibt es dann eben jetzt glücklicherweise Umbauten, die der Vermieter zugelassen hat.
Mit seinem Greifarm trainiert der 60-Jährige jetzt Alltagssituationen. Diese Übung ist eine Premiere.
Wenn das alles klappt, sind wir ganz glücklich. Das ist immer so die Gesellenprüfung. Also wenn das hinhaut, dann sind wir ganz glücklich und sagen so, ab nach Hause.
Hoffentlich vor Weihnachten, das ist das Wichtige. Weil Familie, Weihnachten, das wäre super, wenn das klappen würde.
Ja, drücken wir Thomas auf jeden Fall die Daumen. Mit so einem Schicksalsschlag umzugehen. Mhm. Also ich meine, ich bewundere, dass Thomas sagt, ich bin stark, ich gucke nach vorne,
krass,
nicht zurück.
Ja. Ziehe ich meinen Hut vor.
Ja, wie schafft man das? Also psychologisch.
Boah, das ist nicht einfach und ich will das auch wirklich gar nicht kleinreden. Ne? Es ist überhaupt kein Automatismus, dass einem sowas passiert und man dann hinterher sagt, ja gut, jetzt schaue ich halt nach vorne. Ne? Also es ist auch vollkommen okay, in so einer Lebenssituation erstmal zu sagen, so, puh, ich bin damit wirklich völlig überfordert und ich finde es ganz, ganz schlimm. So, das ist auch total normal. Und naja, was hilft Menschen, resilient zu sein, ja, mit solchen Schicksalsschlägen umzugehen? Vieles, was wir da in der Psychologie wissen, ist auch trivial. Ne? Also zum Beispiel ein stabiles, familiäres und soziales Umfeld. Ne? Das hilft total. Und es hilft auch sehr, was man im bisherigen Leben gelernt hat. Ne? Wie man so mit Problemen umgehen kann, so Selbstwirksamkeit und so. Aber es ist immer eine Mischung aus, wie wir sind und wie die Umstände sind.
Wir haben jetzt gerade gesehen, wie auch viel lernen musste natürlich, ja. Ne? Wie er sich anstrengt.
Aber ich kann das so nachvollziehen.
Mit der PET-Maschine.
Ja.
Ihr habt die gleiche Prothese.
Auf der rechten Seite tatsächlich, ja. Mhm. Ich habe diese für mich auch neue Hand auch erst vor 6 Wochen bekommen. Und muss
vor
mich
6
tatsächlich,
Wochen?
Und muss mich da auch noch ein bisschen dran gewöhnen, weil sie doch ein bisschen anders funktioniert. Aber es ist witzig, also auch ne, das mit dem Handgelenk rotieren, das ist so der Party-Trick, ja, den alle, die so eine Hand haben, können das vorführen. Ist es nicht besonders nützlich, aber es zeigt irgendwie, dass wir uns da bei dem Design nicht unbedingt an den Grenzen der Biologie orientieren müssen. Aber es ist, ich sage auch immer, es ist wie ein Musikinstrument lernen. Es ist genau die gleiche Analogie, die ich auch benutze. Ne? Die alte Prothese, die ich vorher hatte, die wurde ganz anders angesteuert und ich muss jetzt, und habe die aber 15 Jahre lang gehabt und ich muss jetzt so ganz viel wieder verlernen.
Die so lange hatte, das war wahrscheinlich auch ein Automatismus.
Voll, das
so
geht einem über ein Fleisch und Blut.
Ja. Du siehst den Nebel hier, ne?
Also schon.
Bei Musik war nämlich eigentlich unser Stichwort. Wir können mal rübergehen.
Alles klar.
Denn du hast ja eine Leidenschaft sehr früh für dich entdeckt.
Ja.
Und zwar als Techno-DJ zu arbeiten.
Ja.
Also erzähl mal, wie kam es dazu?
Boah, das fing damit an, dass ich. Hey, Entschuldigung.
Da muss ich mir gegeben.
Ja,
nee, super. Das so, sieht das nicht so aus? Wenn du
ja, ja, doch. Gott. Ja, also ist, ja, also ein bisschen, ja, egal, nein, alles klar.
Bisschen schrammelig geworden.
Nein, es ist das super. Also du, das fing an, wie das, glaube ich, bei ganz vielen Leuten anfängt. Ich kam mit Anfang 20 nach Berlin und bin total aufgegangen so in der Techno-Szene der Stadt und in der Feier-Szene. Ich habe da total viel für mich gefunden und ich habe auch total viel in dieser Musik gefunden.
Was
und,
ist das in dieser Musik?
Naja, ich finde, es ist was sehr, sehr Emotionales. Ne? Das ist ja eine Musik, die jetzt nicht primär dafür gemacht ist, sie alleine auf dem Kopfhörer beim Einkaufen zu hören, sondern es ist Musik, die dafür gemacht ist, dass du gemeinsam ein Erlebnis hast. Ja? Dass du gemeinsam so eine emotionale Verbindung irgendwie durch das Tanzen und durch an diesen Orten sein, die wenn es gut läuft, auch sehr, sehr gleichmachende Orte sind, wo viele Unterschiede, die uns sonst trennen, auch verschwinden. Und das hat mich an diesen Orten der Clubkultur eigentlich immer am allermeisten angesprochen. Das ist so der Soundtrack dazu, zu diesem Gemeinschaftserlebnis, das über so viel Trennendes hinweg verbinden kann.
War das damals dann so, weil du sagtest Anfang 20, voll, dass du dann irgendwie voll, zum ersten Mal das Gefühl hattest, so...
Gott, ich war ein so unglücklicher Mensch. Ich hatte auch so viel Scham auch gegenüber meinem eigenen Körper und ich war nun auch noch relativ frisch irgendwie geoutet und hatte irgendwie noch mit meiner Sexualität zu strugglen und obendrein noch behindert. Da habe ich auch gedacht, so, das kann ja was werden. Und ich war auch in Hamburg in einer Blase, die nicht gut für mich war. Und ich bin so richtig ausgebrochen und ich wollte noch mal was anderes. Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Und ich habe mich auch in dieser Clubkultur so wahnsinnig aufgehoben und angenommen und zugehörig gefühlt. Und viele so Ängste und Sorgen haben sich dann als komplett unnötig herausgestellt. Und deswegen, also du merkst schon, ich liebte das.
Ja,
du
machst es ja auch immer noch, ne? Du legst immer noch auf, machst dann auch selbst Musik.
Genau, also inzwischen produziere ich auch ein bisschen und also ganz ehrlich, ich habe noch bis letztes Jahr sehr, sehr regelmäßig auf einer Party aufgelegt. Es war ein bisschen schade, weil die Party ist dann ins Watergate gezogen, ein Club in Berlin, und dann wurde der dann im selben Jahr geschlossen und damit hatte sich die Party dann auch erledigt.
Aber sag mal, kurze Zwischenfrage, wir sind ein Jahrgang. Wenn ich heute in den Club gehe, denke ich schon manchmal so, das ist auch sehr lange her. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man da ja so nicht mehr ganz so hingehört.
Ja, ach, natürlich. Guck mal, ich bin jetzt 48 und ich will jetzt auch nicht mehr der weirde Dude irgendwie Ende 40 sein, der da irgendwie mit Jeans und T-Shirt in der Ecke steht. So. Und ganz ehrlich, ich halte ja solche harten Feiernächte auch gar nicht mehr so gut durch. Aber das ist dann eben auch das Privileg, wenn du die Musik selber machst, dass sie auch ein Stück weit legitimiert, dass du da stehst, ja, und auch eine gute Zeit hast. So, und das ist schon. Aber ganz ehrlich, es gibt auch eine Menge Clubs, nicht nur in Berlin, die ganz bewusst sich an ein sehr, sehr vielfältiges Publikum richten. Mhm. Ja? Und ich meine, auch im Berghain siehst du Leute über 60.
Ja, vor allem.
Und das finde ich auch gut so.
Also die ändern ja auch das Programm. Ne? Die machen das jetzt immer früher, dass man früher anfangen kann.
Im Berghain nun nicht gerade, aber,
ja, aber gut, so, es gibt also eine Menge. Ich kenne in Hamburg jetzt schon einige Clubs. Oder kennst du das, dass die auch Tischtennis spielen?
Das habe ich schon mal. Aber also ganz ehrlich, das gab es früher schon mal.
Ja,
ehrlich? Ja, das gab es ganz. Es gab sogar in Berlin früher mal einen Club, der um eine Tischtennisplatte drumherum gebaut hat.
Das ist eine mega Idee. Ich kannte es noch nicht. Also wir stellen Ihnen das jetzt mal vor. Denn elektronische Musik und Tischtennis passt super zusammen, wie Nils eigenwillig festgestellt hat, auf einer Elektro-Tischtennis-Party in Hamburg.
Aufbau am späten Nachmittag. Fürs neue Event im Hamburger Elektroclub Beat Boutique. Im Zentrum stehen zwei Tischtennisplatten und Elektromusik. Marco und Juri sind die Clubbetreiber.
Und dann sollen Leute, Freunde, Bekannte, die Menschen der Innenstadt, alle, die Feierabend haben, herkommen, ein Bier trinken, geile Musik hören und Tischtennis spielen dabei. Schön Runde.
Mit dieser Art von Party sind die beiden nicht die ersten in Hamburg. Sie erhoffen sich mehr Besucher unter der Woche.
Ja, es hat sich irgendwie in den letzten Jahren einfach so zum Hamburger Regionalsport entwickelt. Das ist einfach das, was jeder am liebsten macht. Jeder hat es mal gelernt, jeder kann das. Es ist überall tauchen Platten auf und es kommt überraschend gut mit Mucke zusammen. Es ist richtig eine feine Mischung.
Für den Sound ist heute Adrian Prepaid zuständig. DJ schon seit Uni-Zeiten.
An sich habe ich halt meine Musik, die ich mir vorher rausgesucht habe, und schaue, wie ich eine passende Stimmung kreieren kann. Jetzt heute auch in dem Setting ein bisschen schauen, wie ist die Stimmung, wie kann man das, wie kann man da drauf eingehen, wie kann man vielleicht noch ein bisschen eine andere Stimmung kreieren, vielleicht ein bisschen eine euphorischere Stimmung oder auch mal ein bisschen vielleicht das Tempo rausnehmen. Genau, das ist eigentlich so, sag ich mal, die Kunst an der Sache, einfach zu gucken, was passt gerade. Man sagt auch so ein bisschen, den Raum zu lesen.
Und dann ist Aufschlag. Das verbindende Element, nicht Schläger und Ball, sondern die elektronische Musik.
so Clubs, wo elektronische Musik gespielt wird, sind die Menschen gleich, egal wo sie herkommen, welches Einkommen, welcher Background. Ja, dass es einfach so ein verbindendes Element hat.
Menschen gehen netter miteinander um. Woran es genau liegt, weiß man nicht. Aber es wird auf jeden Fall mehr auf sich geachtet. Man ist mehr miteinander. Und das ist einfach wunderschön. Die Atmosphäre, die diese Musik in die Partywelt mit einbringt, ist wunderschön.
Viele, die hier um eine Platte laufen, kennen sich gar nicht.
Es ist einmal ein krasser sozialer Aspekt einfach davon. Du kannst da auch gut alleine hingehen, so wie ich heute. Und beim Tischtennis lernt man einfach schnell Leute kennen. So, du kannst immer tanzen, wenn Musik da ist. Oder was trinken, wenn du darauf Lust hast. Spielen oder halt mit jemandem sprechen. Das ist super gut.
Man geht oft zusammen tanzen, aber zur elektronischen Musik habe ich immer den Eindruck, die Leute sind sehr doll für sich, wenn man sich so auf die Musik einlässt und irgendwie ja auch oft in so einer Art Trance ist. Und wenn man das aber kombinieren kann mit so einer Gemeinschaft, indem man irgendwie zusammen sich bewegt, auf die gleiche Art und Weise, vielleicht auch zur Musik, aber dabei irgendwas spielt und irgendwie zusammen ist, dass da ein bisschen mehr die Leute dann anfangen zu kommunizieren.
Das funktioniert gut unter der Woche und schafft für mich einfach einen guten Ausgleich.
Zweimal im Monat, immer am 1. und 3. Mittwoch.
Ist notiert, ne? Wäre auch was für uns.
Klingt super. Muss ich noch an meiner Vorhand arbeiten.
So, sag mal, anders, dein Buch, du gehst vor allem eben auch darauf ein, dass wir Stereotype eben auch verlassen müssen. Ja. Wir haben gelernt, wir denken alle in Schubladen, das ist an sich nicht schlimm. Genau. Ja. Aber was können wir tun, um das mal so ein bisschen aufzurütteln? So,
also der erste Schritt, ich schreibe so ein paar sehr konkrete Ideen, was wir alle in unserem Leben tun können. Denn wir können alle was dran ändern, dass unsere Gesellschaft wieder etwas abgekühlter wird. Und das erste ist, verstehen statt bewerten. Wir sind total automatisch dabei, Verhalten von anderen gleich auch so negativ irgendwie zu bewerten. Und der erste Schritt ist, wir müssen uns so einen inneren Tritt vors eigene Schienbein antrainieren. Uns selber dazu motivieren, so einen halben Schritt zurückzugehen und sagen, oh Moment mal, dieses wahnsinnig negative Gefühl, was ich gerade in mir habe, wo kommt das denn eigentlich her? Ist das, weil die Person wirklich gerade was Ätzendes gemacht hat? Dann ist es auch total okay, ein negatives Gefühl zu haben. Aber einfach nur, weil sie aus einer bestimmten Schublade kommt. Und das ist schwierig und das klingt auch so trivial, aber guck mal zum Beispiel, wie sich unser gesellschaftlicher Umgang in den letzten 100 Jahren mit Linkshändigkeit zum Beispiel verändert hat. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Linkshändig sein war früher massiv negativ stereotypisiert. Ja. Ne? Mit dem Teufel im Bunde, mehr kriminell, weniger intelligent und so weiter. Und inzwischen wissen wir, das ist in seiner Seltenheit normal geworden. Wir haben gelernt, diese Andersartigkeit nicht zu bewerten.
Das ist ein gutes Beispiel. Vielen, vielen Dank. Also mir hat es sehr viel Freude gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Und morgen dann Daniel Hope hier, Star-Violinist. So, und dann freut sich Inka Schneider auf Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.